Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung.
Unser Laden gibt es jetzt mittlerweile, wir haben tatsächlich dieses Jahr Jubiläum, 40 Jahre. Und natürlich haben wir eine doch recht große Stammkundschaft. Und das ist auch total schön, dass man die Leute immer wieder trifft. Und das über Jahre, Jahrzehnte, das ist einfach, macht unheimlich viel Spaß.
Anne Gansen kennt die Ratinger Innenstadt richtig gut. Als Ratingerin und als Inhaberin des Buchcafés Peter und Paula. Und nicht nur bei ihr spürt man, die Innenstadt von Ratingen, da geht es richtig familiär zu. Man kennt sich, man trifft sich, man plaudert. Und man genießt das tolle Flair der historischen Gebäude. Die kleinen Gassen machen die Altstadt total gemütlich. Es gibt hier viele inhabergeführte Geschäfte und tolle Gastronomien. Hier kann man die Kinder auch mal ein bisschen laufen lassen, ohne sich Sorgen zu machen. Besonders günstig wird's mit der Ratingen Card. Bei jedem Einkauf sammelt ihr Punkte, die ihr später in den Geschäften und Gastronomien einlösen könnt. Am einfachsten geht das digital mit der Ratingen App. Mehr Infos unter ratingen-entdecken.de. Plant jetzt euren Ausflug in die Ratinger Innenstadt und werdet zu Stammkunden. Ratingen freut sich auf euch. Ratingen. Wer einmal da war, kommt immer wieder. Und jetzt viel Spaß mit dem Rheinpegel-Podcast.
Ich werde ja nicht müde zu betonen, dass ich mal in Amsterdam gewohnt habe. Cool, ne? Und da habe ich einfach alles nur geliebt. Die Leute, den Vibe, die Architektur und die Grachten. Na klar. Die geben der Stadt ja so den letzten Flair-Schiff und Wohnraum. Die Amsterdamer oder naja, niederländischen Hausboote kennen ja eigentlich alle. Und auch hier gibt es Wasser und auch hier fehlen Wohnungen. Und deswegen liegt ja irgendwie nahe, dass auch hier das Wohnen im Hafenbecken irgendwann mal als Lösungsidee aufploppt. Floating Homes, wie die coolen Kids sagen, sind gerade zumindest bei der Stadtspitze ein Thema. Der Oberbürgermeister ist angetan und auch im Planungsausschuss ist die Stimmung positiv. Das Düsseldorfer Architekturbüro Structure Lab hat in Zusammenarbeit mit Mod 21 einen Entwurf vorgelegt, der in das Hafenbecken neben der Kesselstraße einen rund 55 Meter langen Ponton setzt. Darauf befindet sich, wie in einem Stück dazu auf RP Online zu lesen ist, Wohnraum auf zwei Ebenen inklusive begrünten Terrassenflächen. Zwischen 55 oder 110 Quadratmeter groß und 2,70 Meter hoch können die Wohnmodule sein. Energieautark und CO2-neutral sind auch zwei Vokabeln, die oft fallen. Klingt doch super. Wir bleiben dran und wenn es soweit ist, you can find me there. In zwei Wohngebieten an Land ist gerade die Stimmung etwas aufgeheizt. In Flingern und Derendorf sind Anwohnerinnen und Anwohner unzufrieden mit der Situation rund um das Suchthilfezentrum bzw. einer Methadon-Ausgabestelle. Es werden Lösungen gefordert, die im besten Falle allen helfen. Marc Ingel kennt die Einzelheiten. So ein Hausboot hat ja auch irgendwie was Romantisches, genauso wie die Idee, unter dem schmeichelnden Licht der Düsseldorfer Gaslaternen rumzumeandern. Das soll, wenn es nach der Stadt geht, demnächst nur noch im Hofgarten möglich sein. Wie der aktuelle Stand in der Gaslaternendiskussion ist, den Überblick hat Alexander Esch. Ob unter Gaslaternen auf einem Hausboot oder einfach so, Fast Food kommt immer gut. Einen neuen Foodspot gibt es, zumindest temporär, auf dem Gelände der Düsseldorf-Arkaden am Wilker Bahnhof. Die Hotdog Station hat dort Anker geworfen und verkauft das Würstchen im Brot. Paul Küchler hat mit mir und einem very, very special guest den Geschmackstest gemacht. Und damit herzlich willkommen beim Rheinpegel. Ihr hört Folge 340 und der Rhein steht bei 2,22 Meter.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Herzlich willkommen beim Rheinpegel, dem Podcast, in dem wir jede Woche zu Wasser oder an Land darüber sprechen, was diese Stadt bewegt, was die Bewohnerinnen und Bewohner umtreibt, was geht. Mein Name ist Tosja Kormann und für eine kleine, wunderbare Weile darf ich genau diese Aufgabe übernehmen. Wenn ihr uns was mitteilen wollt, was ist euer Comfort Food? Mögt ihr lieber Hotdogs oder Hamburger? Was haltet ihr eigentlich von Hausbooten? Und wie cool sind Gaslaternen? Dann könnt ihr das sehr gerne machen, wenn ihr Veranstaltungen habt, auf die wir hinweisen dürfen. Oder wenn ihr einfach mal was loswerden wollt, Lob oder Kritik. Dann kontaktiert uns unter rheinpegel@rheinische-post.de oder 0160 80 80 844. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. In Flingern und Derendorf ist momentan die Stimmung zumindest teilweise ein wenig aufgeheizt. Der Grund? Orte, an denen Menschen mit Suchterkrankungen sich sammeln. Am Karl-Wagner-Platz ist ein Suchthilfezentrum, am Frankenplatz eine Methadon-Ausgabestelle. Schmutz, Fäkalien, zeitweise unberechenbare Umstände und auch Gewalt haben sich dort breit gemacht. Sehr zum Ärger und zur Sorge der Anwohnenden. Vor allem nahegelegene Schulen und Spielplätze sollen besonders unter der Situation leiden. Aber wie kann dieses Problem gelöst werden, ohne dass eine Seite zu kurz kommt? Marc Engel kennt die Details.
Mir gegenüber in der Düsseldorfer Lokalredaktion im, schönsten Konferenzraum Düsseldorfs sitzt Marc Engel. Zum allerersten Mal sprechen wir miteinander. Hallo.
Hallo.
Sehr schön, dass du da bist. Und wir sprechen heute über ein Thema, was sich sozusagen durch die Stadt zieht. Es gibt in Flingern das Suchthilfezentrum. Was es damit auf sich hat und was das genau ist und was da passiert, wirst du gleich noch ein wenig erläutern, wo es einfach im Moment ein bisschen, rappelig drumherum ist, möchte ich sagen. Und eine ähnliche Problematik oder auch nicht, also darüber sprechen wir gleich, passiert auch in deren Dorf, Pempelfort, also da die Ecke am Frankenplatz. Auch da ist eine Methadon-Praxis, wo Menschen, die der Drogensucht verfallen sind, sozusagen Hilfe bekommen und einen Anlaufpunkt haben. Was ja per se nichts Schlechtes ist, nicht wahr? Also so ein Suchthilfezentrum, was bedeutet das?
Naja, also es hat vor etwas mehr als 2 Jahren aufgemacht, das Suchthilfezentrum an der Flurstraße in Flingern. Und vorher hat sich halt alles rund um den Hauptbahnhof abgespielt und auch geknubbelt, insbesondere natürlich am Worringer Platz. Und das war halt ein Stück weit die Idee dahinter, dass man das auch mal dezentralisieren.
Also das war tatsächlich ganz, ganz konkret der Sinn, dass man
genau,
sagt.
Genau, das war auch der politische Wille und ist jetzt nicht irgendwie über Nacht, dass da irgendeiner irgendwas aufgemacht hat, sondern es ist lange auf den Weg gebracht worden, weil es einfach zu viel wurde rund um den Hauptbahnhof und dem Worringer Platz. Und man kann die Menschen, die dort leben und täglich in den Bus oder in die Bahn einsteigen, auch nicht über die Maßen strapazieren. Und dann war halt die Idee dahinter, das irgendwie so ein bisschen zu dezentralisieren und natürlich auch den Menschen wohnortnah irgendwas was anbieten zu können. Und es geht ja nicht nur darum, dass die beispielsweise mit Methadon kriegen oder so, sondern es geht auch um Beratungen. Oftmals sind die wohnungslos und so. Ja. Also es ist ein ganz großes Paket.
Ja. Wie werden dann so Orte ausgesucht? Also warum dann ausgerechnet da in Flingern oder am Frankenplatz? Also wie sind das dann einfach Gebäude, die sowieso da sind von der Stadt?
Also sagen wir so, es ist natürlich prinzipiell schon mal schwierig, so etwas überhaupt auszusuchen. Also man muss hier nicht mit einer Idee bei einem privaten Hauseigentümer ankommen, wir wollen hier ein Suchthilfezentrum eröffnen, das wird natürlich sofort abgeblockt. Also muss man auf städtische Immobilien zurückgreifen und die sind rar gesät, die dürfen dann auch nicht zu nah an Kindergärten und Schulen sein. Das ist jetzt, so ist man letztendlich auf diesen Standort in Flingern gekommen. Und an der Roststraße ist eine Praxis halt,
verstehe.
Die dann irgendwie eingestiegen ist, um da,
und da
Methadon auszugeben. Und Methadon ist mittlerweile auch gar nicht mehr so das Mittel, da gibt es mittlerweile weitere, aber man beschränkt sich halt immer so auf Methadonambulanz.
Ja, was jetzt natürlich die Problematik ist oder was ich jetzt gerade so ein bisschen zuspitzt, möchte ich fast sagen, an beiden Orten ist, dass natürlich diese Plätze dann auch benutzt werden und genutzt werden. Ich kenne den in Flingern jetzt selber vom Dasein nicht so doll, aber Frankenstraße auf jeden Fall, beziehungsweise Frankenplatz, Roststraße, da ist ja auch gegenüber dieses, ich weiß gar nicht, ob das leer steht, dieses große Gebäude, aber da ist ja mit so einem großen Überbau, also mit so einem Dachvorsprung, also dass es da einlädt, sich zu sammeln.
Das ist ja auch also ein Treffpunkt, was dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes gehört, was seit Jahren leer steht und wo man nicht weiß, was passiert damit. Nach wie vor bewegt sich der BLB da nicht wirklich. Und so etwas zieht natürlich Menschen an.
Ja.
Also dieses Klientel auch einfach. Ja. Das ist ganz normal. Dass die dann halt auch beispielsweise direkt gegenüber das Kirchengrundstück nutzen, ist mit Sicherheit nicht im Sinne des Erfinders und halt erst recht nicht, und das ist halt jetzt so die Zuspitzung, dass sich das so ein bisschen auf den Frankenplatz ausgedehnt hat, wo halt auch ein großer Spielplatz ist und da hört es dann auf, ne? wenn Mütter halt irgendwie, wenn es nur eine Spritze ist, ist es eine zu viel und dann beschweren die sich natürlich ein Stück weit zurecht und dann muss man halt irgendwie einschreiten und Maßnahmen ergreifen.
Genau, das ist nämlich, was natürlich dann quasi zusammenkommt, was vielleicht an so Orten wie jetzt also das, ich finde das ja auch immer so schwierig, so Orte auf bestimmte Bilder zu beschränken, aber klar, am Mintraplatz, Worringer Platz und vielleicht auch noch an anderen Orten in der Stadt rechnet man eher damit.
Hat
und
man da, sich auch ein Stück weit dran gewöhnt,
genau,
einfach
und
schon.
Ne? Da prallen ja auch dann einfach Welten aufeinander, also gerade in Flingern als auch in Derendorf, Pempelfort, also viele Kinder, viele Familien, viele Leute, die es vielleicht per se gerne etwas ruhiger hätten. Also du beschreibst ja in deinen Stücken dazu auch diese Bank an der Nordstraße, Ecke Kaiserswerther Straße, Venloer Straße vor dem Spielschiff, wo da ist ja auch in der Nähe so ein von den Franz-Freunden einen Anlaufpunkt auf jeden Fall. Mhm. Und da wurde sich halt auch versammelt. Klar, da ist eine Sitzgelegenheit. Mhm. Und irgendwo, jetzt ganz salopp gesagt, müssen ja die Menschen auch bleiben, die sich dann da vielleicht aufhalten. Und natürlich stört das das schöne Leben und das, also nur das ruhige Leben. Und deswegen, gerade in Flingern, ist da ja irgendwie ordentlich was los und es ist ja auch irgendwie, es gibt dann, genau, du schreibst, es eskalierte irgendwie im Juli, dann wird sich gekloppt, dann ist da irgendwie, wie du schon gesagt hast, dann wird's verdreckt, aber gab es jetzt so ein paar wirklich Spitzen in dieser Sache, die jetzt gesagt haben oder die jetzt auch dazu führen, dass vielleicht nochmal darüber nachgedacht wird, das den Standort zu verändern oder da irgendwie nochmal anders durchzugreifen?
Also die Anwohner jetzt in Flingern beispielsweise verlangen das mittlerweile ganz offen, ne, dass dieser Standort geschlossen wird, nicht für immer, sondern dass er verlegt wird. Mhm. Das ist aber natürlich die Frage, wie ich eben schon angefügt habe, so viele Möglichkeiten gibt es nicht, sowas zu eröffnen. Und es muss natürlich auch gerade für die direkt Betroffenen erreichbar sein. Also die haben halt in der Regel kein Auto, mit dem sie davor fahren können, sondern insofern muss es halt auch irgendwie halbwegs zentral sein. Und so argumentiert halt die andere Seite, wir wollen bleiben. Wir suchen das Nehmen und das Miteinander. Und da wird halt viel versucht, runder Tisch und alles Mögliche und jetzt Quartiersmanagement. Die Frage ist, bringt das irgendwie wirklich was? Erreicht man die eigentlichen Menschen, damit die Betroffenen, die Drogensüchtigen, lassen die sich da in irgendeiner Form beeinflussen und dirigieren? Mhm. Das ist halt die Frage, ne?
Ja.
Und die andere Seite, deswegen sind diese Fronten so verhärtet, Anwohner, insbesondere Eltern, die halt jetzt sagen, mehr als zwei Jahre ist herrscht dieser Zustand dort und wird eigentlich immer schlimmer und nee, Schluss, das muss weg.
Ja.
Aus dem Motto.
Ja, und das ist halt dann die Frage, du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen, also es wird vielleicht auch ein Miteinander gesucht oder ein Reinbringen wieder, weil das ja auf der Metaebene eigentlich auch am Ende die Idee ist, also wenn jemand einer Sucht verfällt, suchtkrank ist oder seinen Job verliert, seine Wohnung verliert, ist es ja im Idealfall auch vielleicht das Ziel, das irgendwie wieder zu reintegrieren und wieder zu heilen, jetzt mal ganz groß gesagt.
Ja,
und deswegen ist natürlich auch die, ja, wie ich schon sagte, auf der Metaebene die Idee, das auch wieder reinzuholen in vielleicht einen Ort, genau, wo man eigentlich sagt, weil, also worauf ich hinaus möchte, die Lösung kann ja nicht sein, zu sagen, okay, es gibt hier wie so ein Ring und außerhalb da ist dann The Purge, also da könnt ihr alle, ne, da wird das dann alles dahin, das ist ja auch ein bestimmtes Bild, was dann vermittelt wird und vielleicht auch eine bestimmte, ja, das ist dann auch sehr hart, ne? Also, und auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, wenn man eine Familie ist, wenn man Kinder hat oder auch so, also ich gehe da jetzt auch nicht super gerne ständig lang, je nachdem, wie frequentiert das da ist. Und du beschreibst ja auch, dann heben Kinder was auf und stecken sich's in den Mund oder wie du eben gesagt hast, eine Spritze ist natürlich eine zu viel. Also man kann ja nicht sagen, ja, so ab 8 Spritzen wird's irgendwie kritisch, sondern klar. Aber also ist da irgendwo an beiden Orten gerade eine kleine Aussicht, eine kleine Weichheit zu spüren, wie das gemacht werden kann?
Also sagen wir so, Flingern ist mit Sicherheit diese Präsenz auf diesem Karl-Wagner-Platz, so ein ganz kleiner Platz. Wenn das schon mal so ein bisschen abnehmen würde, beispielsweise wurde da in dem Suchthilfezentrum, in dem Innenhof sitzt eine Bedachung hergestellt. Das klingt jetzt lapidar, ist aber, weil die Leute wollen an die frische Luft, die wollen auch eine rauchen. Mhm. So. Und das kann man jetzt beispielsweise auch bei Regen im Innenhof machen. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Aber wenn man diesen Platz, wenn da nicht mehr so viele Menschen sich aufhalten, laut reden, rauchen, was auch immer sie da tun, also die Mütter reden ja auch von Urinieren, Erbrechen und ähnliches. Ja. Wenn man das schon mal so ein bisschen geregelt kriegt, wäre, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Schritt getan irgendwie. Mhm. Und an der Roßstraße ist ja beispielsweise die katholische Kirche momentan sehr irgendwie engagiert,
ja,
da auch Maßnahmen zu ergreifen, so dieses gemeinsame Frühstück, was sie dann auch mit Betroffenen organisieren. Und das ist auch schon so ein erster Schritt. Langfristig muss man irgendeine Lösung für dieses alte Finanzamt finden.
Ja.
Und
könnte das denn zum Beispiel eine Lösung sein, also dass da irgendwie, dass das wieder geöffnet wird, nur halt in anderer Rolle, und dann kann da vielleicht der Treffpunkt irgendwie das sich nach drinnen verlagern?
Ein altes Finanzamt, das Gebäude ist zu groß. Ne?
Also das ist, ja, aber oder teilweise, also stelle ich mir vor, wenn man dann nur die Tür aufmachen würde und einfach das, was davor passiert, nach drinnen setzt.
Ja, das klingt jetzt ein bisschen naiv, aber ja, warum nicht? Ja. Ne? Aber,
ja.
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, man muss natürlich gucken, auch man muss diese Ströme im übertriebenen Sinne jetzt auch einfach ein bisschen dirigieren. Also gerade mit der Lohnambulanz in der Roßstraße hat man sich auch schon ein Stück weit damit abgefunden. Als Finanzamt, okay, dass die mal rübergehen auf das Kirchengrundstück, ist okay. Aber dass die sich jetzt halt auch auf dem Frankenplatz anscheinend vermehrt aufhalten, da muss man halt einfach sagen, okay, nee, das geht so nicht.
Ja.
Also zumindest nicht auf dem Spielplatz. Ne? Und dann, da glaube ich, muss man noch eingreifen, der USD, die Stadt auch und die Leute vertreiben, wäre jetzt das falsche Wort, aber auch einfach die offen ansprechen und sagen, komm, nicht hier auf dem Spielplatz.
Ja, ne? Also dass es wirklich einfach Grenzen
gibt. Ja, ja, genau, du musst die Grenzen setzen, werden. Genau. Ja.
Weil zum Beispiel die diese Bank da, wo immer so viel los war, die ist ja einfach abgebaut worden. Also das ist natürlich
auch
eine Lösung.
Das kann nicht sein.
Aber das kannst du, genau, wollte ich gerade sagen, das kann ja nicht sein, dass man dann einfach überall immer so hinterher abbaut. Mhm. Also das finde ich nämlich auch. Wie gesagt, also ich, mich beschäftigt das irgendwie auch auf anderer Ebene, weil ich halt denke, ja, das eine ist das eine, das andere ist das andere, ne? Also ich kann irgendwie auch beide Seiten verstehen, natürlich die eine besser als die andere, weil ich nicht auf das Suchthilfezentrum angewiesen bin, jetzt noch nicht, nein, Spaß. Aber
man weiß also, ja nie genau.
Ja, das und nochmal darauf ein bisschen hinaus, ist das denn auch was, wo man sagt, okay, aber das wird so gut angenommen oder das schafft so viel Raum für diese Menschen, dass es auch, also unabdingbar ist, da so sehr dran festzuhalten. Also, dass diese Sachen geschlossen werden oder nicht mehr angeboten, ist ja außer Frage, oder? Mhm.
Also ich glaube, das Ziel ist letztendlich vom Worringer Platz ausgehend eigentlich oder dem Hauptbahnhof Umfeld, das alles noch mehr zu dezentralisieren. Und wenn es also mehr als diese zwei Anlaufstellen, die wir jetzt besprochen haben, ausführlich zu schaffen. Und wenn dann diese Menschenmenge, also wie viele Drogensüchtige haben wir in dieser Stadt? 4.000, 5.000 vielleicht. Wenn man das immer weiter auf kleinere Einheiten verteilt, fällt es dann irgendwann gar nicht mehr so auf.
Ja, ich verstehe.
Das ist mit Sicherheit so ein Stück weit auch das ein Ziel. Und für den Worringer Platz gibt es ja jetzt, das ist ja schon seit Jahren dort, herrschen die Zustände da, man hat nie wirklich was erreicht, jetzt gibt es wieder ein neues Projekt. Und das zielt mit Sicherheit auch ein Stück weit darauf ab, letztendlich mehr Zentren zu schaffen, als wir jetzt haben.
Ja.
Weil solange sich das nur auf diese zwei in den Stadtteilen verteilt, sind es noch relativ viele Menschen. Aber je weniger es sind, weil es je mehr dezentrale Anlaufstellen es gibt, desto unauffälliger wird das dann auch.
Ja, aber das ist ja wieder dann die Frage, ist das sowieso schwierig, dass wir hatten vor einiger Zeit auch mal über den Worringer Platz und Grand Hole, Grand Central und so gesprochen. Und klar, das ist ja auch immer die Frage, darauf wollte ich so auch ein bisschen hinaus, ne? Wird das gut angenommen von den Leuten, die den Bedarf haben? Wenn man dann die ganze Zeit mitbekommt, man ist irgendwie unerwünscht, also dann, ob man dann erst recht sagt, nee, dann nehme ich das gar nicht in Anspruch, sondern bleib am Worringer Platz, weil da ist da gibt's halt einen anderen, ist vielleicht ein anderer Vibe irgendwie. Und auch, was du ja gerade gesagt hast oder vorhin gesagt hast, wenn dann in Kaiserswerth sowas aufgemacht wird, dann muss ich ja auch erstmal, also ist da vielleicht auch ein bisschen der Gedanke dahinter, wenn man es zu sehr dezentralisiert, dann wird es halt nicht mehr angenommen, kann nicht so vielen Menschen geholfen werden, löst sich das Problem nicht so schnell.
Also man muss schon genau gucken, wo macht das Sinn. Ne?
Ja.
Also in Kaiserswerth macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn.
Ja.
Wahrscheinlich leben da nur zwei Drogensüchtige.
Ja, verstehe, verstehe. Also es spielt sich schon eher im Stadtkern ab und da wird einfach geguckt, dass man es ein bisschen ausbreitet. Ja.
Aber diese Notwendigkeit auch für diese Menschen, die es direkt betrifft, ist ja 100% gegeben. Also wer jetzt irgendwie auf Methadon angewiesen ist, wird diese Anlaufstellen immer wieder ansteuern.
Ja, verstehe.
Gleichzeitig aber auch muss man jetzt nicht glauben, dass bloß weil die jetzt Methadon nehmen, ist die Gefahr gebannt. Die spritzen halt zu, ne? Das, da fehlt der Kick, da, oder die greifen zu Alkohol,
Kokain,
ne? Also so.
Und das,
also nicht jeder natürlich,
ne? Auch aber, eine bestimmte, also da, mit jedem Suchtmittel geht nochmal eine andere Wesensveränderung auch einher, ne? Das heißt, wenn da natürlich Leute sitzen, die dann auch total
betroffen sind. Also ist jetzt nicht, ich verstehe das schon. Diese Methadonambulanz in der Rösch ist jetzt nicht da der Konsumraum an der Erkrader Straße,
ja, ne?
Das ist schon was anderes.
Ja.
Aber man muss jetzt nicht glauben, dass das jetzt alles da gesitteter abgeht und die, die Drogengefahr, die eigentliche, nicht mehr vorhanden ist. Die ist natürlich schon noch vorhanden. Und deswegen haben Mütter dort auch Spritzen gefunden.
Ja, ich verstehe. Klar. Gibt es denn, also um das vielleicht mal ein bisschen zum Abschluss zu bringen, vielleicht ja, wie wir es so gerne hier probieren, zu einem positiven Abschluss, zu einer positiven Aussicht, gibt es gerade kurzfristige Lösungen, die die vielleicht jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten dieses Verhärtete ein bisschen auflösen? Also wie du schon gesagt hast, es gibt das neue Dach, ist da am Frankenplatz irgendwie auch gerade, also die Kirche involviert sich, aber sind da konkrete Schritte in den nächsten Tagen, Wochen irgendwie zu spüren?
Nee, also ich glaube, man muss da so ein bisschen auch drauf vertrauen, auf insbesondere die Kirche, weil die machen das ja irgendwie auch von sich aus, versuchen die auch mitzunehmen ein Stück weit und einzuladen und nicht auszugrenzen. Das ist sicherlich so ein Schritt, so ein erster ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und dann muss man auch irgendwie jetzt mal langsam aber sicher sehen, dass man dieses alte Finanzamt, diesen Ort einfach neu belebt und anders organisiert. Sonst wird sich da immer wieder irgendwie die Szene treffen und ansiedeln.
Ja, ich verstehe. Und ganz vielleicht ist es ja jetzt zum Winter hin, zumindest was das sich auf dem Spielplatz aufhalten und so in allen Richtungen sich ein bisschen einschränkt. Und dann hat man, vielleicht gewinnen wir dadurch jetzt gerade ein bisschen Zeit in dieser angespannten Situation.
Genau, und Flingern ist, muss man ganz klar sagen, also von dem dortigen Leiter, der gibt nie auf. Der ist immer bemüht, irgendwie auch mit den Nachbarn klarzukommen und mit den Geschäftsleuten, aber da sind die Fronten aktuell einfach so verhärtet aktuell, dass ich da mich schwer tue, daran zu glauben, dass da in den nächsten Wochen, Monaten irgendwie eine Lösung herbeigeführt werden kann.
Okay.
Also das ist so ein bisschen auf Konflikt, sieht das momentan danach aus und da wird es, glaube ich, aktuell erstmal so noch im nächsten Jahr, ich weiß es nicht, erstmal so eine schnelle Lösung nicht geben.
Okay. Wenn es denn eine Lösung gibt und es neue Entwicklungen zu vermelden gibt, dann wirst du das ganz sicher tun und dann sprechen wir noch einmal. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Bis zum nächsten Mal.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Düsseldorf und seine Gaslaternen, eine Geschichte mit Geschichte. Die unter Denkmalschutz stehenden Lampen sind für einige Stadtbewohnerinnen und Bewohner Zeichen und Zeugen des technischen Fortschritts, an denen um jeden Preis festgehalten werden sollte. Im wahrsten Sinne des Wortes ist doch Gas in den letzten Jahren immer teurer geworden. Andere sind der Meinung, dass man die Stadtbeleuchtung auch mit LED-Lichtern bewerkstelligen kann. Die Diskussion darum wird schon lange geführt. Jetzt gibt es für die Lampenliebhaber einen neuen Hoffnungsschimmer. Das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung. Was das bedeutet, weiß Alexander Esch.
Alexander Esch sitzt mir gegenüber im gemütlichsten Konferenzraum der Stadt.
Der ohne Fenster.
Der ohne Fenster. Und dass es hier so gemütlich ist, hat natürlich auch mit der Beleuchtung zu tun. Also hier dieses tageshelle Deckenlicht. Da bleibt nichts verborgen. Ich persönlich mag ja auch, also ich finde, Licht ist sehr wichtig für die Stimmung und auch für eine Stadt. Wir reden heute über Gaslaternen. Ich habe versucht, eine elegante Überleitung hinzubekommen, aber hey, es ist Mittwoch, was soll ich sagen. Und es ist draußen schon fast dunkel, obwohl wir gerade kurz nach drei haben. Also es düstert ein. Und das ist dann ja normalerweise die Zeit, wo die Laternen anspringen.
Ja.
Bis vor einiger Zeit hauptsächlich Gaslaternen, mittlerweile aber auch LED-Laternen.
Ja, gibt's auch.
Also ein Gemisch. Dass diese Gaslaternen irgendwie von der einen Seite erhalten bleiben sollen und erhalten bleiben wollen und es natürlich auch Argumente dagegen gibt, ist keine Neuigkeit. Es gibt Gespräche darüber, es gibt Diskussionen darüber, wie viele Gaslaternen erhalten. Was ist da der Stand eigentlich?
Naja, also zuletzt hat die Politik ja einen ziemlich radikalen Entschluss gefasst, nämlich doch nur 220
das ist nicht so viel.
Gaslaternen im Hofgarten zu erhalten und den Rest umzurüsten auf LED, obwohl es ja vor wenigen Jahren eigentlich einen anderen Kompromiss gegeben hat, eben auch mit diesen Gaslichtbefürwortern, dass rund 10.000 Laternen erhalten bleiben sollten. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied und nochmal ein sehr großer Schritt, den die Politik da im letzten Jahr schon gegangen war.
Also ich bin jetzt kopfrechnerisch nicht so auf der sicheren Seite, aber das sind mehr als 8.000 weniger.
Ja, ja, klar. Also es sind ungefähr 10.000 weniger. Ja, die Stadt argumentiert wiederum so ein bisschen anders und sagt, dafür schaffen wir es jetzt, mehr Laternen im alten Look quasi zu erhalten. Mhm. Also weil man sich jetzt sehr viel Mühe geben will, da eben möglichst nichts dran zu ändern, weil man diese alten schönen Formen, dieser Alt-Düsseldorf-Laterne, das ist ja so die klassische traditionelle Form, die will man eben erhalten.
Und die ist auch ziemlich einzigartig, ne? Also ich habe ja schon in Millionen Städten auf dieser Welt gelebt und diese Form ist schon was sehr
ja, ich glaube schon. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob es nicht irgendwo dann doch irgendeine andere Stadt gab, wo die so ähnlich aussah oder so aussah. Aber ich glaube, nee, das ist wirklich so, ja.
Das ist ein bisschen pittoresk.
Es gibt mehrere Modelle ja natürlich, aber eben da, so das Versprechen ist, die sollen weiterhin so aussehen, ne? Auch in Zukunft und sogar mehr als vorher geplant.
Bevor wir jetzt auf die aktuellen Entwicklungen kommen, weswegen wir uns hier unter diesem Licht treffen und sprechen, vielleicht kannst du ehrlich gesagt auch mich und vielleicht den einen oder die anderen nochmal ein bisschen abholen, was mit diesen Gaslaternen eigentlich das Thema war. Also es gibt die sollen abgeschafft werden wegen Gas, nicht wahr? Also einfach, weil Gas ist teuer geworden und auch nicht mehr so ganz CO2-verträglich und diese ganzen Dinge. Und sollen aber ja nicht verschwinden, sondern also die Stadt bleibt Licht, sondern es soll auf LED umgerüstet werden.
Ja.
Und was ist da der Streitpunkt? Also warum sagt man, es muss aber Gas bleiben?
Ja, es ist eine Vielzahl von Argumenten, die Befürworter und die Gegner auch immer wieder anführen. Also die sagen wir mal, Gegner des Gaslichtes führen natürlich die CO2-Bilanz quasi an, also dass so eine Gaslichtlaterne eben dann einfach klimaschädlicher ist am Ende. Es geht aber auch um Verlässlichkeit. So eine Gaslaterne fällt deutlich häufiger aus. Das sieht man ja auch im Stadtbild.
Ja.
Sie hat auch manchmal, ist sie ein bisschen schummrig und nicht so richtig hell, wenn sie gerade mal nicht gepflegt wurde oder so. Und da gibt's auch so von den Behindertenverbänden gab's immer wieder auch mal Protest, dass es eigentlich viel zu dunkel ist für sehbehinderte Menschen. Mhm. Also auch da kann man auch so gesetzlichen Vorschriften und Normen, glaube ich, besser entsprechen. Oder das ist zumindest das Argument. Und dann denke ich, das ist auch soweit stimmig, dass man das mit LED besser umsetzen kann.
Ich verstehe.
Auf der anderen Seite sagen die Gaslichtbefürworter vor allem immer eines, das ist ein Denkmal, das ist es ja auch, von besonderer Bedeutung für die Stadt. Also wir haben keinen Kölner Dom, hat mir jetzt neulich noch Georg Schumacher gesagt, der langjährige Gaslichtverfechter, sondern wir haben eben die Gaslaternen. Und das könnte eben auch so von der Stadt präsentiert werden, als touristische Attraktion noch mehr dargestellt werden, weil es gibt eben so ein großes zusammenhängendes Gaslichtnetz, sonst eigentlich nicht mehr in den Städten. Da ist das schon vorbei. Und in Düsseldorf ist es dann zudem auch noch so, dass diese Röhren, die für diese Gaslaternen verwendet wurden, eigentlich ja für diese besondere Entwicklung der Stadt im Zuge der Industrialisierung stehen. Also diese Mannesmann-Röhren, diese nahtlosen Röhren, das lässt sich daran eigentlich ablesen. Und tatsächlich hat in dieser Zeit damals, so die Jahrhundertwende, also die vorherige Jahrhundertwende natürlich, ein wahnsinniges Wachstum erfahren, die Stadt. Ne? Ist da wirklich explodiert. Also da hängt alles mit zusammen, auch kulturelle Entwicklung und so weiter. Das ist schon durch diese Röhrenindustrie in der Stadt entstanden und das kann man da, sagen die, hier ablesen. Ne? Man geht hier durch die Stadt und kann das hier, hat diese Gaslaternen noch, das ist also wie so ein begehbares Museum und kann das da sehen. Und der Klima, Effekt, den man erzielt, der ist eigentlich nur ganz, ganz, ganz gering, sagen die, ne? Weil, ich weiß die Zahl jetzt nicht genau, 0,2%, glaube ich, des CO2-Ausstoßes oder so ist dann beim Gasverbrauch geht auf diese Gaslaternen zurück. Also da sagen die, da könnte man viele andere Dinge machen, die viel sinnvoller fürs Klima wären, als jetzt wirklich hier alle Gaslaternen abzuholzen.
Ich verstehe, ich höre das alles. Ganz persönlich finde ich eine Seite ein bisschen stärker als die andere. Also ich finde, weil die, also ich finde jetzt diesen Unterschied, ob es mit Gas oder mit LED betrieben wird, weil das Ding an sich bleibt ja da. Also wenn es jetzt darum ginge, ich finde diese auch, bei mir in der Straße stehen die, also ich finde die wunderschön, wenn man durch den Hofgarten geht. Es hat ja auch was Romantisches tatsächlich, ne, dieses Licht. Und LED kann man ja auch mittlerweile so hinbekommen, dass es fast wahrscheinlich so aussieht. Also ich würde sogar, ich sag jetzt hier mal ganz bold, ich glaube, dass man das nicht erkennt, ob es Gas oder LED ist, wenn man es nicht weiß. Also das glaube ich. Ich glaube schon, dass es so weit ist quasi. Also ne, dieses, dass als die Glühbirnen abgeschafft wurden und es nur dieses weiße LED-Licht gab, das habe ich noch so ein bisschen verstanden. Also diese mit den Drähten drin, die Glühbirnen. Aber da finde ich, dass um so eine Entwicklung zu greifbar zu machen, ich finde, das kann man auch anders, weil das Ding ist ja noch da.
Die Lampe aber ein ist Denkmal wäre es eben dann nicht mehr.
Also dann ist es kein Denkmal mehr, aber ach so, ja gut, okay. Dann könnte man ja sich vielleicht darauf einigen, dass halt die Lampe an sich das Denkmal ist und nicht das Leuchtmittel.
Also erinnert wir trotzdem noch an die, aber die alten Röhren sind dann auch nicht mehr da, ne?
Also, ja, okay. Ich finde, also ich persönlich würde aber
ich kann das
also
auch nachvollziehen, was du sagst. Absolut.
Auf welcher Seite stehst du denn?
Ich bin auch eher der Ansicht. Ja, ich muss es mir auch nochmal vor Augen führen. Mal so ganz, weiß nicht, einen Blindtest kann man natürlich nicht machen, man muss ja hingucken, aber dass man wirklich einmal sich das genau ansieht, so das ist jetzt hier diese moderne LED-Leuchte und da ist das Gaslicht und wie unterschiedlich ist es denn? Es ist natürlich meistens heller einfach, weil natürlich auch bestimmte Normen erfüllt werden müssen und dann ist man natürlich auch so ein bisschen geblendeter und manchmal dieses schummrige Licht in der Altstadt oder so, das hat natürlich auch schon eine gewisse Atmosphäre, aber ich finde am Ende auch dieses, man muss ja nicht Gas verbrennen, um Licht zu erzeugen.
Das finde ich und da möchte ich jetzt mal ganz kurz eine Dose aufmachen, also das ist eine Büchse der Pandora, wenn man möchte, aber die, ich halte die jetzt klein, weil wir ja auch dieses Gespräch nicht bis in alle Ewigkeit weiterführen wollen. Aber das ist natürlich ein Argument, also da tendiere ich oder bin ich ganz klar auf der Seite der Zuverlässigkeit und wenn du schon sagst, manchmal funzelt so ein bisschen vor sich hin, manchmal fällt es aus. Also ich gehe als Frau sowieso, aber vielleicht überhaupt als Person lieber durch einen Hofgarten. Also ich gehe gar nicht gerne durch den Hofgarten nachts, aber dann lieber durch einen, wo ich weiß, irgendwie, ich sehe, was auch noch 200 Meter vor mir passiert oder 100 Meter. Ich kann das immer nicht so gut einschätzen, wie weit kann so ein Mensch gucken, weiß nicht, 3-4 Kilometer, keine Ahnung. Aber also ich bin dann lieber gut ausgeleuchtet, vor allem in kleinen Straßen, auch in der Altstadt. Also klar, ich verstehe den Vibe so und dieses so ein bisschen. Ja, und sobald ich zu zweit bin,
die
vielleicht.
Erstmal ihre Funktion aber vernünftig
genau,
erfüllen,
dieses,
die Laterne,
also dass es hell ist und dass es zuverlässig ist, das finde ich so unabhängig von diesem ganzen anderen Denkmal und so, das sollte eigentlich gewährleistet sein. Und wenn sich halt rausstellt, dass das nicht so ist, dann finde ich, ist da eigentlich schon, also darauf sollte es ankommen, dass man sich am Ende sicher fühlt an dunklen Orten so. Finde ich. So.
Ja.
Das ist nur ein kleiner Exkurs. Wir beide sind also eher nicht die Kämpfer für die Gaslaternen, wie du im Einstiegssatz deines Stückes dazu diese Menschen benennst. Und die haben jetzt, also ich finde das irgendwie einen schönen Satz, weil das ist so dramatisch.
Und das ist ja wirklich
die
so.
Die letzte
man
Hoffnung
kann,
der
man,
Kämpfer für
man
die Gaslaternen.
Man kann ja sagen, mein Gott, es gibt so viele relevante Themen auf der Welt, warum engagiert man sich ausgerechnet für die Gaslaterne? Ne? Aber das ist wirklich der Fall. Das ist bei vielen, oder vieles ja auch relativ, aber doch bei einer relativ großen Gruppe in der Stadt sehr emotional, dieses Thema.
Ich kann das auch verstehen.
Und mit viel Engagement verbunden.
Ich kann das verstehen. Ich meine, wir haben ja hier schon öfter mal über Themen gesprochen, wo sozusagen auch die emotionale Metaebene der Veränderung irgendwie entgegenkommt, ne? Oder ich habe letzte Woche mit Uwe Jens Runau gesprochen, mit der Tonhalle, und dann sind wir über den Tausendfüßler gekommen und so. Also klar, also wir sind nicht mehr über den Tausendfüßler, weil den gibt's ja nicht mehr, aber also So, dass man das oft irgendwie was Emotionales da dran hängt und natürlich, dass das auch eine Stimmung in einer Stadt, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, aber ich finde halt, man kann sich da vielleicht ein bisschen annähern und ich meine das auch gar nicht, da war gar kein Subtitle dahinter, also ich finde, die letzte Hoffnung der Kämpfer für die Gaslaternen ruht auf dem NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, das ist dann, ja, ich finde, das klingt, das ist ein Satz so.
Ja, absolut.
Und was ist die letzte Hoffnung? Und was kann dieses Amt mit den vielen Attributen da machen?
Das Ministerium, ja.
Ministerium, Entschuldigung.
Ja, da geht man jetzt so ein bisschen ja wirklich schon auch in so, wie soll man sagen, Behördendschungel, weil es dann doch so viele Unterschiede
gibt. Und der ist besser gut beleuchtet, siehst du?
Ja, der und es ist... Wir haben doch wirklich unterschiedliche Akteure jetzt irgendwie dann doch nochmal mitzureden. Also die Stadt kann jetzt nicht einfach alleine für sich sagen, so, wir machen das jetzt so. Also es gab ja die Entscheidung der Politik, die Stadtverwaltung hat den Auftrag, die wendet sich an ihre untere Denkmalbehörde, so heißt die, also die beim Bauaufsichtsamt sitzt. Und da kann das quasi beschlossen werden, wir machen das so. Sie muss aber zumindest mal einmal anhören, das Amt für Denkmalpflege im Rheinland, also beim LVR. Und dieses Fachamt quasi hat jetzt da eine andere Position entwickelt als die Stadt mit ja der Vorsitzenden, der Chefin Frau Pufke. Und die sind eben der Ansicht, nee, da ist eben dieser hohe Denkmalwert da, es gab diesen Kompromiss, 10.000 Laternen soll erhalten bleiben und so weiter. Und nee, wir meinen, das sollte auch so bestehen bleiben.
Genau, weil wir sind immer noch da, nur weil wir gerade so viele Exkurse gemacht haben, dass die Stadt jetzt 220 erhalten möchte.
Genau.
Und dann steht dagegen diese Zahl von 10.000.
Genau. Also, nur also die Stadt hat jetzt beantragt, ja, das erste Drittel quasi davon jetzt dann auch umrüsten zu dürfen. Und da ist dieses Landesamt dagegen. Und es hat jetzt die Möglichkeit, sich an das Ministerium zu wenden, wenn es da eben diese Uneinigkeit gibt. Und das ist jetzt passiert. Da wird jetzt aber dann jetzt nicht automatisch auf der Ebene des Ministeriums entschieden, kommt das so oder kommt das nicht mit der Umrüstung, sondern das Ministerium prüft erstmal, ob es den Fall an sich zieht. Und ja, also wenn es das tun würde, dann würde vielleicht auch einiges schon dafür sprechen, dass man vielleicht doch das nochmal anders irgendwie bewertet. Und dann würde am Ende die Ministerin Scharrenbach dann die Entscheidung treffen. Ja, also das ist so die letzte Hoffnung. Ich halte das nicht für besonders wahrscheinlich, sondern ich glaube, dass das relativ gut gedeckt ist, wie die Stadt da argumentiert. Weil es eben ja doch, weil überhaupt diese ganzen Energiefragen auch gesetzlich mittlerweile höher gewertet werden und ja, es auch eine Novellierung des Denkmalrechts gab zuletzt. Also ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass das Ministerium das nochmal umwirft, aber diese Möglichkeit besteht jetzt. Mhm. Es kann sein, das Ministerium sagt, ja, okay, wir entscheiden das jetzt selber und zwar anders.
Wie werden die 220 oder 10.000, aber ich bleibe jetzt mal bei 220 Gaslaternen ausgesucht, die
sind im Hofgarten.
Weil der
Hofgarten quasi als Ganzes dann nochmal so ein Ensemble darstellen würde und nicht, dass irgendwo in der Stadt mal eine Gaslaterne steht, sondern da hätte man so ein zusammenhängendes Ensemble im auch selbst denkmalgeschützten Hofgarten. Also das ist das ist die Entscheidung, die da gefallen ist.
Das heißt, wenn das jetzt alles so bleibt, wie es bislang beschlossen ist. Was ist ein Zeitrahmen, in dem das passieren könnte?
Ich glaube, zuletzt hat die Stadt mal eine Zahl von 2000 Laternen pro Jahr verkündet. Das fand ich relativ viel, konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen.
Werden die per Hand ausgetauscht?
Ja, das muss per Hand passieren.
Ja,
so genau. Und es werden auch wirklich Sonderanfertigungen zum Teil gemacht, die dann in Serie gehen, um eben diesen Look da zu erhalten und so weiter. Also das klar, das muss. Man kann nicht einfach in die alte Laterne jetzt eine Glühbirne reinschrauben.
Ja. Ich verstehe. Das heißt, also 2000 Laternen pro Jahr sind bei 10.000 Laternen 5 Jahre, richtig?
Ja, wir haben jetzt aktuell noch über 13.000. Mhm. Also dieser Prozess hat also bisher auch ein bisschen gedauert, muss man sagen.
Ja.
Der ging jetzt nicht so flott voran, obwohl ja dieser Beschluss für 10.000 schon längst gefallen war. Also man
genau, ist also
doch
das heißt,
lange
der,
nicht bei
es läuft 10.000. Schon, ne? Also es ist
genau.
Jetzt nicht auf Eis gelegt, sondern
Teil
es läuft. Die Frage
es.
Ist nur, wie viele
genau,
noch weiter abgebaut werden.
Genau, richtig.
Ja, okay.
Ja, also wir werden auf, genau, aber klar, wenn man das hochrechnet, über Jahre werden wir ja noch in größerem Rahmen auch Gaslaternen in der Stadt haben.
Also unter nicht so, also man kann sich immer noch romantisch durch die Altstadt bewegen. Man kann sowieso für immer sich da so cool dranlehnen.
Man kann sich auch wirklich ja das, verabschieden, ganz ja, in Ruhe.
Und wenn dann die neue Theodor-Heuss-Brücke eröffnet wird, dann sind auch alle,
alle hier sitzen.
Laternen. Genau, dann sitzen wir immer noch hier und reden darüber, wie viele Laternen es noch gibt. Vielen Dank, ich muss es jetzt sagen, fürs Licht ins Dunkel bringen.
Oha.
Aha, und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Fast Food ist Comfort Food und das ist ja besonders im Herbst gar nicht so viel am Platze wegen des saisonalen Blues und so. Hot Dogs sind ein Klassiker im Junkfood-Angebot. Wurst, Brot, Gurken, fertig. In Düsseldorf bietet ein Pop-Up-Foodtruck gerade eben dieses Gericht, aber in extravagant. In einem hausgemachten Brioche-Brötchen kann man sich auf seine Puten, Veggie oder Sucuk-Wurst noch Rotkohl, Sauerkraut, Nachos oder Parmesan stapeln. Und wer es ganz besonders besonders mag, holt sich noch einen Corn Dog mit Wurst oder Halloumi-Käse dazu. Ob das Ganze so gut schmeckt, wie es sich liest und wie teuer das alles eigentlich ist, Paul Küchler und ich haben es getestet mit einem Special Guest.
Heute ist ein schöner Tag, aus verschiedenen Gründen. Mir gegenüber sitzt nicht nur eine Person, sondern zwei.
Und zwei ist besser als eins.
Jetzt hast du dich selber schon verraten. Ich wollte dich doch.
Was hast du erwartet?
Ich wollte dich doch ankündigen, wie ich sonst noch nie jemanden angekündigt habe. Es ist kaum zu glauben, aber wahr. Helene Pawlitzki is back on the microphone. Fresh and beautiful as ever.
Ach, danke.
Und Paul ist auch da.
Moin.
Ja, zum Glück ohne Bilder hier, deswegen ist das nicht wichtig, wie ich aussehe.
Du kehrst als Special Guest, wie gesagt, zurück an unseren ans Podcast-Mikrofon, um mit uns, mit mir gemeinsam zu tun, was wir gerne machen und was wir vielleicht fast am besten können.
Ich bin hier für die kostenlosen Speisen.
Genau.
Getränke.
Wir probieren Essen. It's been a while. Das letzte Mal war es irgendwie 45 Grad und wir haben 17 Burger pro Person
gegessen.
Waren
das die Burger?
Das waren die Burger.
Ich kenne mich da gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was wird.
Ähnlich fresh geht's heute weiter und ich möchte nicht, ich werte ja kein Essen.
Haben
wir
nicht Cookies danach noch probiert?
Nee, das war davor.
Das war vor, okay.
Also da erinnere ich mich, aber richtig gut.
Okay.
Genau, also ich werte kein Essen, das möchte ich von Anfang an sagen. Es gibt nicht gesund und ungesund, aber nee, es gibt fettig und nicht fettig.
Hinterher. Die Cookies, sorry, aber die Cookies waren hinterher. Das okay. War nämlich ein Sauwetter. Es war nicht mehr Sommer.
Als okay, also das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, haben wir 27 Cookies gegessen.
Ja,
es geht darum, heute wieder stehen vor uns verschiedene Boxen mit Gerichten. Und wir sind auch noch unterwegs. Also heute ist eine Folge, da ist ja alles anders.
Alles neu.
Also Paul und ich saßen uns ja letzte Woche gegenüber in der Lokalredaktion. Richtig. Und wir haben einen kleinen Ausflug gemacht. Helene ist dazugestoßen. Wir sind in den Düsseldorf-Arkaden am Bilker Bahnhof.
Ja.
Und hier steht vor den Düsseldorf-Arkaden ein kleiner roter Wagen. Aus dem heraus werden noch bis zum 9. November, das möchte ich von Anfang an offenlegen, also nicht jetzt für immer und ewig, sondern noch bis zum 9. November, Hotdogs verkauft.
Gut, dass wir den Leuten jetzt sagen, ob sich das lohnt, sich noch zu beeilen für diese Hotdogs.
Exactly, that's warum wir hier sind.
Das ist die Idee. Darf ich das schon aufmachen?
Du darfst das schon aufmachen. Paul, wie geht's dir?
Jetzt, wo ich das leckere Essen hier vor mir sehe, umso besser schlagartig.
Wir haben jetzt hier also drei verschiedene Varianten an Hotdogs bzw. Corn Dogs und eine Portion Pommes. Da ich gerade quasi mich entschieden habe, mich vegan zu ernähren, möchte ich das voransetzen. Es gibt auf jeden Fall vegetarische Optionen. Es gibt keine veganen Optionen, da ja die Brioche-Brötchen, in denen diese Hotdogs sich reingemogelt haben, zu 90% aus Butter bestehen. Darum werde ich mich an die Pommes halten. Und Helene und Paul machen hier den Hotdog-Test. Deswegen überlasse ich euch jetzt auch, während ich mir die erste Pommes in den Mund stecke, zu beschreiben, was ihr euch da überhaupt ausgesucht habt und wie das alles aussieht.
Okay. Die Pommes sind in Rinderteig frittiert, oder?
Nein, die Pommes sind in...
Was sind die schwarzen Flecken auf den Pommes?
Pfeffer.
Pfeffer, okay, sehr gut.
Mm.
Okay, also Paul, du hast dich entschieden für ein Dog on Fire.
In der Tat, mit Rotkohl, Jalapenos, Röstzwiebeln und Rucola.
Aha.
Und das ist hier schön gefüllt.
Ach gut, dass du das fotografiert hast hier, diese Karte.
Natürlich.
Mhm. Okay, man muss sagen, es sieht jetzt natürlich nicht so schön aus wie auf dem Foto, ne? Sondern ein bisschen mitgenommen. Wir haben es jetzt natürlich auch in der Styroporbox transportiert.
Das ist es. Also ich glaube, wenn es dann wirklich auf die Hand kommt, glänzt das nochmal ganz anders. Aber es sieht jetzt nicht schlecht aus.
Wir können nur nochmal verweisen auch auf den Burger-Test, weil da haben wir schon festgestellt, dass Rotkohl einfach auch nicht sexy ist. Mhm. Optisch jetzt betrachtet. Aber es kann ja trotzdem sehr lecker sein. Und ich habe hier ein Special Station Dog mit Jalapenos, Rucola, Mais, Tortilla-Chips, Ketchup und Cheddar-Cheese-Sauce. Also im Prinzip ein aufgeschnittenes Brioche-Brötchen. Diese Brioche-Brötchen sind auch ziemliche Oschis, ne?
Ja.
Brioche-Brötchen sind selbstgemacht und aus der Region.
Ja, aus der Region. Genau, aus der Region heißt Hamburg, haben wir erfahren. Also wer sich fragt, die Region ist etwas weiter nördlich. Und ja, man hat im Prinzip hier so ein aufgeschnittenes Brioche-Riesendingsbums. Und da drin liegen bei mir sehr viel gebröselte Tortilla-Chips. Jetzt weiß ich endlich, was die Industrie mit den Resten am Boden der Tüte macht. Und einen Corndog haben wir auch noch bestellt. Möchtest du uns kurz erläutern, was ein Corndog ist?
Ein Corndog ist eigentlich nur ein mit Teig ummanteltes Würstchen oder es gibt es auch vegetarisch mit Käse quasi, das dann paniert wird. Wir haben jetzt uns entschieden für die Ramenpanade.
Und wir haben ich habe sofort so Coney Island, New York Vibes.
Total.
Ne? Das auch immer in diesen, oder so Hotdog,
in diesen ganz klassischen
Baseballstadion.
Ja. Was ist da nochmal für eine Soße drauf? Die Special Station Soße,
Special Station Sauce.
Genau. Und das ist Käse drin, wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Das ist,
Käse und Wurst,
wir machen es ja nicht drunter. Ne?
Ja.
Wir nehmen ja immer die extravagante Variante.
Genau, es gibt nämlich, also es gibt das, wie ich eben schon gesagt habe, alles auch als Veggie-Version, also mit einer Veggie-Wurst und mit Halloumi-Käse.
Ja. Genau.
Auch nicht schlecht.
Und Putenwurst.
Halal dann.
Genau, halal. Richtig. Also es tatsächlich fast alle kommen auf ihre Kosten. Außer ich.
Apropos Kosten. 8 Euro so ungefähr, ne? Pro Stück. Muss man rechnen. Sollen wir das jetzt einfach mal essen?
Ihr esst das. Ich habe ja hier die Pommes schon. Während ihr nämlich jetzt in eure Hotdogs reinbeißt, kann ich schon mal erzählen, wie die Pommes sind. Weil wie Vanilleeis und Pizza Margarita, finde ich, sind Pommes ein guter Richtstab dafür, wie das Essen ist. Also ich finde, ne, dass wenn das Vanilleeis in einer Eisdiele gut ist, dann ist der Rest des Eises gut. Pizza Margarita oder Minestrone, finde ich, beim Italiener kann man so ein bisschen daran ausmachen. Pommes finde ich an einer Imbissbude oder an so einer Foodstation, wie es jetzt halt heißt. Und die Pommes sind richtig gut. Die sind knusprig. Die sehen sogar ein bisschen selbstgeschnitten aus.
Die haben sogar dieses bekannte, beliebte rote Pommessalz, wovon ich immer ein Riesenfan bin.
Also super Pfeffer.
Schmeckt und es Ketchup, denn nach Pfeffer?
Classic Pfeffer, also Classic Ketchup. Also ich finde es toll.
Bitte. Schmeckt es nach Pfeffer?
Es schmeckt ein bisschen nach Pfeffer.
Knusprig auch.
Also die sind wirklich gut. So, jetzt habt ihr beide schon mal ein oder zwei Bissen genommen. Wie ist? Hat es sich gelohnt, dafür wieder zurück zum Reinpegel
als Reinzustemmen? Jetzt guck ich so, wie Tosja immer guckt früher. Ich bin noch nicht ganz sicher. Also, erstmal, ich bin ein großer Fan von Hotdogs, ne? Ich bin auch immer die Erste, die bei Ikea, ich würde auch nur wegen der Hotdogs zu Ikea gehen. Und ich weiß auch, dass das eine absolute Obersünde eigentlich ist. Dieses hier überzeugt mich nicht so richtig, muss ich sagen. Also, es ist nichts dagegen einzuwenden, aber es ist auch nicht besonders gut. Also, es ist so, dass ich denke, dieser Geschmack ist völlig in Ordnung. Es schmeckt exakt so wie so ein weiches Brötchen mit einer wahrscheinlich Putenwurst drin und Maiskörnern und irgendwie einer Käsesoße und auch Ketchup, okay. Aber es kommt nicht zu einem sinnvollen Ganzen zusammen. Ich persönlich, mir ist das auch zu viel Brötchen, ehrlich gesagt. Also ich finde es auch, die bauen ja ihre Reputation sehr auf diesen Brioche-Dingern auf, ne? Und nee, ich liebe Brioche, aber das ist mir, also das Verhältnis von Brioche zu Rest.
Stimmt nicht.
Nee, überhaupt nicht, oder? Man hat den Mund voll weich im Brötchen, was völlig okay ist. Ist auch nicht das beste Brioche meines Lebens, muss man auch sagen.
Können sie ein bisschen buttriger sein.
Irgendwie hat man das Gefühl, es ist ein bisschen
fast Margarine machen können, dann hätte ich es auch essen können.
Ich weiß es nicht, das ist schwer zu sagen. Aber es ist halt einfach, ne? Es tut für mich nicht so furchtbar viel, ne? Muss ich sagen.
Also jetzt als
und es ist
allein vom Zuschauen überrascht mich das, weil es sieht irgendwie so super smushy aus und richtig saftig und gut. Ich habe mich gerade gefragt, also Hotdogs sind ja auch was Dänisches, nicht wahr? Schwedisches? Also Dänisches. Dass es da bei Ikea das gibt Schwedisches. Und so. Ja, also Nordisches. Auf jeden Fall ja nordisch-skandinavisch. Und da ist ja wirklich diese Classic-Variante in diesem etwas dünneren Brötchen mit einer Wurst und dann Röstzwiebeln. Mhm. und Pickles Gurken, und ja. genau eingelegten Gurken und dieser Hotdog-Soße. Mhm. Und ich frage mich jetzt, ist das, was ihr jetzt da bestellt habt und auch das, was es da zur Auswahl gibt, ist das eh sowas, so eine Special Edition oder ist das the American Way? Das weiß ich nicht. Das ist was neu kreiertes.
Das Problem ist, glaube ich, wenn du dir anguckst, wie in Amerika Hotdogs gegessen werden, kommt auch sehr drauf an, wo du bist. Ne? Mhm. Also Sauerkraut, kein Sauerkraut.
Total.
Süßer Relish, nicht so süßer Relish. Blablabla.
Käsesoße.
Die sind da auch ein bisschen crazy, was das angeht und sehr, je nachdem, welchen Staat und welche Stadt du bist.
Das ist sehr unterschiedlich. Die Pommes knuspern eigentlich.
Ja, ich muss jetzt mal
die
so
Pommes
knuspern.
Ja, ja.
Jetzt sind die Pommes ja gut. Naja, aber das ist nicht amerikanisch.
Nee, ne? Das ist was Eigenes.
Das ist, wahrscheinlich soll es auch Instagrammable sein, mal wieder.
Schätze ich auch.
Aber ja. ist es irgendwie
das
nicht so
Das ist immer
richtig?
Das Problem.
Also ich meine, das Hotdog,
weil
was
sieht sie wirklich, ich würde drauf, also was heißt reinfallen?
Aber
ich
du mein, würdest hier, es nicht fotografieren, oder?
Ich würde es nicht fotografieren,
mehr
aber
also wie
genau, dann weil es den Transport halt auch nicht, das ist ja eh das Problem, das hast du, als wir den kurzen Weg von der Bude zum Platz, wo wir das jetzt hier verspeisen, zurückgelegt haben, hast du schon gesagt, es ist natürlich auch was, wenn das irgendwie transportiert wird und dann so ein bisschen erkaltet ist, dann der ganze Zauber auch schon wieder nur noch die Hälfte.
Ich würde sagen,
man kann es ja essen, offenbar.
Ja, man kann es auf jeden Fall essen. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 8 Euro würden mir noch in die Tasche brennen und ich hätte jetzt Bock auf Mittagessen, ne? Und ich würde jetzt überlegen, wo in der Stadt fahre ich hin, um Mittagessen zu essen? So. Dann würde ich halt nicht hier hinfahren.
Ja, weil du dich danach aber auch erstmal ablegst. Das ist ja schon auch ein ganzer Ausschied.
Das ist für mich kein Ausschlusskriterium, wie du weißt. Ich meine,
gut, aber die Frage ist ja schon, ich meine, das kostet ja ungefähr so viel wie ein Döner. So, und ich werde vielleicht
guten Döner würde ich
ähnlich satt davon, so, weil am Ende des Tages ist es gut gefüllt. Da ist eine Wurst drin, da ist ein bisschen Toppings oben drauf. Ich meine, als Alternative mal so für ab und zu.
Ich würde sofort lieber einen Döner essen, sage ich hier und jetzt. Wobei ich sagen muss, hier gegenüber ist ja mein Gemüsedöner und das glaube ich auch nicht mehr, das ist, was es mal war. Aber den Döner von früher, von meinem Gemüsedöner, würde ich zum Beispiel hätte ich sofort genommen.
Ich bin ja immer Alanya-Fan und Unterrad, aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema.
Star-Pizza am Mintroplatz, beste Döner. Besser Döner.
Das wage ich zu bezweifeln.
Ja, das werden wir mal rausfinden. Du bist ja jetzt auf Hot Dogs. So, weißt du, was wir tun müssen? Wir müssen jetzt schnell mal diesen Corner probieren, weil ich befürchte, wenn der wirklich erkaltet ist, dann wird es wirklich nicht mehr schön.
Also okay, das Paul ist geht ein rein. Absoluter Oschi.
Kannst du das mal beschreiben, ohne sexuelle Metaphern zu benutzen?
Schwierig.
Ich habe vorhin übrigens drüber nachgedacht, ob das, was wir hier machen, da gibt es doch bestimmt auch ein Wort für, was auch eine YouPorn-Kategorie ist, oder?
Auf jeden
Fall. Hot Dog Meeting oder Hot Dog Taste Test. Hot Dog Treffen.
Also das Ding rutscht, glaube ich,
gleich. Zwei Frauen, ein Mann und viele Hotdogs. Ich weiß nicht. Okay, so. Aber kannst du das beschreiben ohne eine Penismetapher?
Danke, jetzt ist die Metapher, die ich gerade nutzen wollte, weg. Nein, also es ist ein es ist ein Holzspieß, um den ein dickes, fettes, frittiertes Ding ist. Ja. Obendrauf ist ordentlich Soße, zumindest auf der einen Seite.
Sieht aus wie so eine Steinzeitkeule.
Yes. Und wir haben ja jetzt die Rahmenpanade quasi gewählt, also kleine Nudelstückchen, die irgendwie relativ braun frittiert sind.
Das ist auch abgefahren, oder? Warum Rahmenpanade? Also das hab ich schon beim Lesen nicht so ganz verstanden, weil ich finde, dass diese Welten kommen für mich nicht so richtig. Also das verstehe ich, weil dann gibt es ja noch nicht mal Teriyaki-Soße. Das habe ich nicht verstanden.
I guess for the crunch so ein bisschen wahrscheinlich. Also das kann ich mir schon vorstellen und ansonsten würde ich jetzt halt auch einfach mal...
Er hat nicht schon wachgelegt, aber nachgedacht, dass man alles in Rahmen panieren kann.
Reinbeißen.
Aber ich glaube, es gibt auch... Ich glaube, in Korea essen die tatsächlich auch die Nudeln so, als Snack, so wie
als
Chips.
Snack,
ne?
Ja, tatsächlich
okay,
schon.
Paul, so, nimm es in den Mund. Oh Gott, siehst du, dass da die Holzspitze durchkommt? Das hättest du dich fast verletzt.
Jetzt hätte ich mir fast
okay, das ist auf jeden Fall. Das muss nicht sein. Oh mein Gott. Das ist Käse. Was für Käse ist das denn eigentlich?
Ich würde vielleicht sagen Mozzarella.
Oder Halloumi?
Passt ja alles nicht zusammen.
Nee, der will quietschen.
Okay. Weird.
Ich finde es fast, ich muss sagen, ich finde es fast geiler als den Hotdog, ehrlich gesagt.
Ist auch gut.
Also, ich meine, es ist jetzt halt nicht mehr ganz heiß. Dementsprechend.
Nicht mehr oder gar nicht mehr.
Der Käse zieht aber Fäden, so wie man sieht. Ich glaube, die haben die Wurst vergessen, die wir eigentlich bestellt hatten.
Vielleicht ist die da unten.
Oder die kommt noch. Muss man sich ein bisschen vorarbeiten, um hier wieder einen schönen Vergleich zu ziehen.
Möchtest du das nicht probieren?
Doch, doch, aber ich lasse erstmal Paul eine Meinung bilden. Aber da ist schon wieder der Holzstab, der mir Angst macht.
Ach du meine Güte.
Zieh den doch einfach raus, der ist doch auch nicht los.
Nochmal bitte.
Der Teig um die Wurst?
Der ist dick. klassische, weiß ich nicht, Bierpanade, also wie so eine flüssige Panade quasi, die dann wahrscheinlich in den Rahmennudeln, gewälzt wurde.
Also genau, es gibt die Tortilla-Panade nämlich auch und das finde ich, das passt ein bisschen besser. Also du hast ja jetzt Tortillas in deinem Hotdog, aber man kann den Corndog auch mit Tortillas panieren. Finde ich irgendwie.
Du meinst, weil es Corndog heißt? Müsste es mit Maischips paniert sein. Macht Sinn.
Ja, also ich finde, diese Rahmen stören mich irgendwie ein bisschen, aber gut, okay.
Es schmeckt aber leicht süßlich, würde ich sagen.
Würdest du denn sagen, dass Rahmenpanade irgendeinen Vorteil bringt?
Es ist schon sehr crunchy. Hm. Also wenn man da jetzt ganz unfassbar drauf steht, auf den Crunch, sollte man das nehmen. Ansonsten der 1 Euro.
Welche Soße hast du da drauf gewählt?
Du hast
gewählt. Das war die Special Station Sauce. Was ist das wohl für eine? Darauf wollte ich hinaus. Also das sieht aus wie eine Cocktailsoße.
Eine Burgersoße, würde ich sagen.
Lass mal probieren. Ja.
Genau, es gibt nämlich verschiedene Soßen. Das können wir jetzt vielleicht auch mal erzählen. Also wir haben jetzt hier uns natürlich für 3 bzw. 4 Gerichte entschieden, aber es gibt ja auch noch irgendwie noch abgefahrenere Varianten. Also wie gesagt, wenn du nochmal, also die Pommes sind die Pommes, den Corndog haben wir jetzt. Dann hattest du den, du warst ja schon mal hier, das können wir ja offenlegen. Du hast ja auch ein Stück dafür darüber geschrieben für die Zeitung und da hattest du quasi die Classic-Variante, ne?
Genau, und ich muss auch sagen, und da schließe ich vielleicht so ein bisschen an das an, es gibt doch eine Wurst im Corndog.
Aber das ist ja eine kleine Wurst.
Das ist eine Mini-Wurst. Vielleicht sind auch einfach die ganz einfachen Klassiker, wie das ja so oft ist, also bei so Sachen wie Hotdogs oder Döner
wie
oder
so. Wie bei den Cookies.
Die einfachen Sachen, weil ich muss sagen, also dieser Hamburg-Dog, den ich letzte Woche hatte, man muss dazu sagen, ich hatte den mit Doppeltwurst, also quasi 2 da drin.
Das gibt's nämlich auch.
Das gibt's nämlich auch und dann hast du nämlich beim zweiten Bissen nicht nur Brot irgendwie im Mund oder dieses Brioche halt, sondern so ein bisschen noch was drin. Den fand ich besser. Mhm. Den fand ich besser als jetzt diesen, ich habe ja den Dog on Fire mit 20.000 Toppings gefühlt, unter anderem Jalapenos.
Aber dafür fahre ich doch nicht quer durch die Stadt.
Nein.
Fahre ich zu Ikea.
Und zieh mir da den Hotdog für
einen. Ich meine das nicht. Also ich meine es wirklich ernst. Ich finde, das ist völlig okay, wenn die sich da draußen hinstellen würden und sagen würden, so, wir machen ein geiles Brötchen, wir machen eine geile Wurst, wir machen super Kraut, was auch immer und wir haben eine super Soße. So, wir machen hier einen Hotdog, den du nicht mehr vergisst und für den du 8 Euro gerne ausgibst und du sagst, boah, dieser Hotdog war so lecker, ich wünschte, dieses Pop-Up würde zu mir zurückkommen. Das fände ich respektabel. Aber dann irgendwie 28 Varianten auf die Karte zu schreiben mit allem möglichen Fancy-Shit, der mich natürlich als perversen Foodie anlockt, muss ich ja auch sagen. Das finde ich dann, da müssen sich aber, dann muss es auch funktionieren.
Mhm.
Oder?
Ich verstehe. Wie gesagt, ich bin ein bisschen traurig, dass
aber ist ja auch eine gute Erkenntnis, dass wir sagen, isst die Pommes, isst den Hamburger Dog und fertig.
Wenn man in der Gegend ist, kann man es wohl mal machen.
Ja.
Und es scheint ja anzukommen. Also es war gerade, als wir bestellt haben, eine Schlange. Du beschreibst, dass es voll ist.
Definitiv.
Es sind natürlich auch, man kommt hier vielleicht aus den Düsseldorf-Arkaden, war Shopping, keine Ahnung. Und dann hat man Bock, sich eh noch einen, also dann ist auch schon alles egal, wenn man sich hier bei, bei C&A die Pullis in die Tasche geladen hat. Hier direkt ist John Reed Fitness, also vielleicht muss man auch nach dem Training schnell alles wieder auffüllen mit einem Hotdog, das weiß ich natürlich nicht, weil ich mache ja keinen Sport. Und es ist natürlich auch der Standort hier, Bilka Bahnhof und die Öffnungszeiten, das muss man, also die haben mich beeindruckt, weil also es macht um 11 Uhr morgens auf, ja gut, okay, das ist jetzt nicht, also weil das würde ich jetzt zum Frühstück auch nicht, also es ist allerhöchstens so ein very early lunch Ding. Also zum Frühstück würde ich mir jetzt so einen Hotdog auch nicht reinballern. Aber es hat bis 22 Uhr auf, freitags bis 0.30 Uhr und samstags sogar bis 1 Uhr. Das heißt, es fängt nicht, also es ist natürlich, und das ist das Beste nach der Stadt nach Hause kommen.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Dann stolperst du hier aus dem S-Bahnhof raus, siehst den roten, goldenen Wagen quasi in dem Sinne.
Ich bin trotzdem lieber ein Döner. Sorry. Darf ich noch kurz was zum Corndog sagen?
Bitte.
Ich würde das nicht mit Käse nehmen. Ich fand den Teil mit Käse echt underwhelming. Du hast den anderen Teil gar nicht probiert, ne?
Nee, genau.
Ja, das tut mir leid, hier ist noch welcher, wenn du dieses von mir leider
das
sehr
Wurstende
hart rangenommenes, um es die Metapher, nein. Also jedenfalls, da ist sehr viel, dieser Teig schmeckt ja auch noch nichts und dann der Käse schmeckt irgendwie auch nicht so richtig nach was. Also das lebt dann schon sehr vom Crunch und von der Soße und die Soße war okay, aber.
Ich glaube tatsächlich, wenn das heiß ist irgendwie, oder weil man muss ja auch dazu sagen, wir sind jetzt was gegangen, eine Minute, zwei Minuten, bis wir uns hingesetzt haben und das gegessen haben. Aber wenn ich jetzt vorstelle, ich nehme sowas mit nach Hause und laufe vielleicht noch 10 Minuten, ich glaube, da ist es dann auch einfach schon vorbei.
Ja. Nee. Also ich bin einfach, ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt aufgrund meiner eigenen Entscheidung das nicht essen konnte. Und dass ihr beide sagt, dass das Brioche nicht so war. Ich habe da drauf gebaut. Ich habe irgendwie gedacht, das sieht irgendwie, ja, also Instagrammable funktioniert dann, weil ich von dem, was ich sehe, hätte ich jetzt gedacht, du beißt da rein und es ist eine Explosion in deinem Mund.
Nee.
Nee. Okay. Trotzdem, wer das selber mal ausprobieren möchte und wer sich denkt, hä, die haben doch eh nie Ahnung von irgendwas und ich mache mir mein eigenes Bild. Ihr könnt mir gar nicht sagen, was ich mag und was schmeckt und was nicht schmeckt. Der kann bis zum 9. November und ich denke mal, was ist der 9. November für einen Wochentag?
Ich glaube, das müsste nächste Woche Samstag sein.
Also bis 1 Uhr hier am Roten Wagen an der Hotdog Station vor den Düsseldorf Arkaden sich eine Wurst holen. Helene.
Ein Brötchen.
Es war mir und uns ein Fest.
Dito.
Bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir vielleicht einfach mal eine Pizza essen. Vielleicht können wir dann beide die Gabel zum Mund führen und uns entfährt ein Yes. Wir reden darüber. Wir reden darüber nochmal privat.
Ich denke jetzt darüber nach, wie geil die Pizza dann sein muss. Aber ja, klar, auf jeden Fall.
Genau, ich meine nur, vielleicht finden wir irgendwann mal was, was wir beide mögen.
Gleich. Das Problem ist, dass wir mal irgendwo hingehen, wo die Erwartung einfach
so hoch ist. Ja, das stimmt.
Aber das müssen wir vielleicht mal lassen.
Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich da bin. Bis später.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf. Vom Wetterstruxi.
Es gibt weiterhin nur ein Motto und zwar Hochdruck, Hochdruck, Hochdruck. Grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Spannendes zu berichten. Im Moment ist es so, dass die Wetterlage sehr zur Ruhe gekommen ist und wir haben es mit einem gefühlt nicht endenden Hochdruckwetter zu tun. Und das einzig Spannende an dieser Hochdrucklage ist tatsächlich abzuschätzen, wird es jetzt neblig oder wird es nicht neblig? Und das könnt ihr ganz gut eigentlich an den Temperaturen ablesen, dass wenn die Temperaturen am Erdboden kühler sind als in 1500 Meter Höhe, dann werden wir sehr wahrscheinlich Nebel und Hochnebel bekommen. Sind die Temperaturen am Erdboden wärmer als in der Höhe, in 1500 Meter Höhe, dann wird sonnig. Und das können wir eigentlich jetzt so für die nächsten Tage ganz gut gebrauchen. Der Freitag wird uns relativ viel Nebel und Hochnebel bringen. Wir haben Temperaturen so von etwa morgens so 6 bis 9 Grad, je nach Wettermodell, und dann nachmittags bis maximal 13 Grad. Und wir haben zum Beispiel das amerikanische Wettermodell, das berechnet völlig unabhängig davon Sonne, Sonne, Sonne und maximal 15 Grad. Das können wir aber knicken, weil wir haben weder Wind noch haben wir einen zu großen Temperaturunterschied, sodass diese Inversion, die wir aktuell haben, sich einfach auflöst. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass es neblig und hochneblig bleiben wird. Temperaturen, wie gesagt, bis maximal 13 Grad. Der Samstag wird uns in der Nacht zum Samstag eine schwache Front bringen. Die wird uns erstmal nochmal Nebel bringen. Im Tagesverlauf gehe ich im Moment davon aus, dass es dann eher freundlicher werden dürfte, weil der Wind auffrischt. Die Temperaturen werden dann so gegen 11 bis 12 Grad liegen und damit sind wir eigentlich immer noch im Hochnebelbereich. Der Sonntag wird die Temperaturen zumindest in 1500 Meter Höhe mal ordentlich absinken lassen und wir werden es dann sehr wahrscheinlich mit sehr viel Sonne zu tun haben. Die Inversion ist aufgelöst aufgrund dessen des Temperaturunterschiedes. Es kann sein, dass wenn zumindest gemäß dem europäischen Wettermodell die Temperaturen auf 2 Grad runtergehen, dass sich dann nochmal ein bisschen Nebel bildet. Ich gehe im Moment aber eher davon aus, dass es sonnig oder klar bleibt oder der Himmel klar bleibt und dann sich die Sonne durchsetzen wird. Temperaturen steigen dann auf maximal 12 Grad. Der Montag wird zumindest gemäß den Modellen so 4 bis 6 Grad am Morgen und 13 bis 14 Grad am Nachmittag haben. Aber auch hier gehe ich wieder davon aus, es kommt ein Schwall Warmluft in der Höhe an, dass sich dadurch wieder eine Inversionswetterlage bilden wird und dementsprechend es dann grau bleibt. Das ist aber noch so ein bisschen unsicher. Die Modelle wollen davon sowieso nichts wissen. Die haben halt eben auch keine Inversion einberechnet. Und wenn wir dann noch auf die kommenden Tage gucken, dann wird es sehr wahrscheinlich erstmal so bleiben, dass wir sehr relativ viel Nebel und Hochnebel bekommen werden. Und das wird sich auch noch bis zum übernächsten Wochenende fortsetzen. Erst danach sind so die ersten Anzeichen da, dass es mal ein bisschen Veränderung geben könnte in Form eines Polarvorstoßes aus dem Nord mit kühlen Temperaturen. Bis dahin bleibt es halt eben trocken und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns eine riesengroße Freude machen wollt, dann abonniert diesen Podcast, bewertet ihn mit Punkten, mit Sternchen, mit Daumen, mit allem, was geht und teilt ihn. Empfehlt ihn jemandem, der Düsseldorf liebt oder viel besser, der das noch lernen soll. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tosja Kreumann. Bis zum nächsten Mal.
Den Rheinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.